Lesung aus dem dritten Buch der Könige. Hierauf begab es sich, dass der Sohn der Frau, bei der Elias wohnte, krank wurde. Da seine Krankheit sich so verschlimmerte, dass er sein Leben aushauchte, sagte die Frau zu Elias: Was habe ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes? Du bist nur gekommen, um meine Sündhaftigkeit in Erinnerung zu rufen und meinen Sohn ums Leben zu bringen. Er antwortete ihr: Gib mir deinen Sohn, nahm ihn dann von ihrem Schoße, trug ihn ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Sodann betete er also zum Herrn: Herr, mein Gott, willst du wirklich der Witwe, bei der ich zu Gast bin, solches Leid antun, dass du ihren Sohn sterben lässt? Hierauf legte er sich dreimal über den Knaben und betete laut zum Herrn: Herr, mein Gott, lass doch das Leben des Knaben wieder in ihn zurückkehren. Und der Herr hörte auf das Rufen des Elias. Das Leben des Knaben kehrte wieder in ihn zurück und er wurde lebendig. Elias nahm nun den Knaben, brachte ihn vom Obergemach ins Haus hinab und übergab ihn seiner Mutter mit den Worten: Siehe, dein Sohn lebt wieder. Da sagte die Frau zu Elias: Jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Soweit die Worte der Lesung. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Und als Jesus im Schiff wieder an das andere Ufer gefahren war, versammelte sich viel Volk um ihn und er war am See. Da kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus und wie er ihn sieht, fällt er zu seinen Füßen nieder und bittet ihn sehr und sagt: Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet werde und lebe. Da ging er mit ihm, und es folgte ihm viel Volk, und sie umdrängten ihn. Ein Weib aber, das 12 Jahre am Blutfluss litt und durch viele Ärzte viel erduldet und all das ihre aufgewendet und keine Hilfe gefunden hatte, sondern es war ihr immer schlechter gegangen, hatte von Jesus gehört und kam in der Volksmenge von hinten herzu und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte: Wenn ich auch nur seine Gewänder anrühre, werde ich gerettet. Und sofort versiegte der Quell ihres Blutes und sie spürte am Leib, dass sie von dem Leiden geheilt war. Jesus aber merkte sogleich an sich die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich in der Volksmenge um und sprach: Wer hat meine Gewänder angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, wie dich die Volksmenge umdrängt und sagst: Wer hat mich angerührt? Er aber blickte umher, jene zu sehen, die das getan hatte. Da kam das Weib, furchtsam und zitternd, wohl wissend, was ihr geschehen war, und fiel nieder vor ihm und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden und sei geheilt von deinem Leiden. Während er noch redet, kommen sie vom Synagogenvorsteher und sagen: Deine Tochter ist gestorben. Was belästigst du den Meister noch? Jesus aber, der das gesprochene Wort mithörte, sagte zum Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mit sich gehen, außer den Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers, und er nimmt den Lärm wahr und Weinende und Klagende. Da geht er hinein und sagt zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber wirft alle hinaus, nimmt den Vater des Kindes und die Mutter samt jenen, die mit ihm waren, und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergreift die Hand des Kindes und sagt zu ihm: Talita cum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie waren sogleich außer sich mit großem Entsetzen. Er aber befahl ihnen sehr, dass niemand davon erfahre und sagte, man solle ihr zu essen geben. Und nun hören Sie, meine Zuhörer, die wesentlich kürzere Fassung bei Matthäus. 9. Kapitel, 18. bis 26. Vers. Als er dieses zu ihnen redete, siehe, da trat ein Vorsteher heran, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, ein Weib, das seit 12 Jahren am Blutfluss litt, trat heran und berührte von hinten die Quaste seines Gewandes. Sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand berühre, so werde ich gesund. Jesus aber wandte sich um, sah sie an und sprach, habe Mut, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und von jener Stunde an war das Weib gesund. Als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Flötenspieler und das lärmende Volk sah, sprach er, geht weg, denn das Mädchen ist nicht tot, sie schläft nur. Da verlachten sie ihn. Als aber die Menge hinausgedrängt war, ging er hinein und nahm sie bei der Hand. Und das Mädchen stand auf. Die Kunde davon aber drang in jene ganze Umgegend. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Christen, wir haben es mit 2 ineinander verflochtenen Wundererzählungen zu tun. Beide Geschichten sind verbunden durch Jesu Worte vom Glauben. An die Frau, Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. An den Vater, fürchte dich nicht, glaube nur. Mit der eingeschobenen Erzählung von der blutflüssigen Frau entsteht, äußerlich gesehen, bei Markus eine Zeitspanne, in der das Kind stirbt. Beide Erzählungen tragen die typischen Züge der Wundergeschichten. Lange Krankheit, vergebliches Bemühen der Ärzte, Heilung durch Berührung, durch Handauflegung, durch Befehlswort, die Zeugen verhöhnen und spotten oder entsetzen sich. Die Realität der Totenerweckung wird dadurch erkennbar gemacht, dass das Mädchen sofort aufsteht und gehen und essen kann. Das wäre sozusagen der Rahmen, in dem sich mehr oder minder alle Wundererzählungen bei Jesus abspielen. Nun zu den Einzelheiten. Die Frau hat die naive Vorstellung, sie könne durch Berühren des Gewandes Jesu Heilung finden, so als ob Jesus magische Kräfte in sich hätte. Matthäus lässt die Frau die Quaste des Gewandes berühren. Dazu müssten wir wissen, was im 4. Buch Moses verordnet ist, Buche Numeri. Der Herr gebot dem Moses, gibt den Israeliten folgende Weisung. Sie sollen sich Quasten an die Zipfel ihrer Kleider ansetzen und an jeder Zipfelquaste eine Schnur mit blauem Purpur anbringen. Das ist der Zweck der Quaste. Ihr sollt euch, wenn ihr sie seht, an alle Gebote des Herrn erinnern, um sie zu erfüllen. Ohne den Gelüsten eurer Herzen und Augen zu folgen, durch die ihr euch so gern zum Abfall verführen lasst. Ihr sollt vielmehr aller meiner Gebote eingedenk sein und sie befolgen und so eurem Gott geheiligt sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Übrigens trugen, das wissen Sie, die Pharisäer diese Quaste besonders lang. Jesus sagt einmal bei Matthäus 23,5, alle ihre Werke tun sie, die Pharisäer, um von den Menschen gesehen zu werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und ihre Mantel Quasten lang. Wenn die Frau also die Quaste am Gewand Jesu berührt, diese Quaste, von der Moses dieses Besondere ausgesagt hatte, dann erhofft sie, dass hier die Heilkräfte Jesu, dieses frommen Rabbi, besonders wirksam werden. Auch ein unzulänglicher, noch nicht von fetischistischen Vorstellungen gereinigter Glaube genügt Jesus, um zu heilen. Ist es nicht auch, meine Zuhörer, ein Trost für uns Christen, dass der Herr mehr auf die Glaubensbereitschaft und das Offensein der Menschen schaut, als auf einen chemisch reinen, abstrakten Glauben, der schließlich nur in wissenschaftlicher Reinkultur möglich ist? Das Zweite. Jede jüdische Gemeinde hatte zwei Verwaltungen, eine bürgerlich-weltliche, an deren Spitze Gemeindeältesten standen. Sie erinnern sich auch wieder der Stelle, der Hauptmann von Kapharnaum, als er hörte, dass Jesus kam, schickte er Älteste, das sind diese Ältesten aus der bürgerlich-weltlichen Verwaltung der Synagoge, zu Jesus mit der Bitte, er möge seinen Knecht heilen. Die zweite Verwaltung war eine religiöse für die Kultusgemeinde, die der Synagoge vorstand. Die Synagogenvorsteher, von denen ja heute einer genannt wird, sind vermögende Laien. Sie sorgen für die äußere Einrichtung der Synagoge und für den Gottesdienst. In unserer Erzählung ist der Vater sogar ein Archisynagogon, das heißt ein Synagogenvorsteher, einer der ersten. Im ganzen Evangelium begegnet uns dieser Archisynagogon nur an dieser Stelle. Das Dritte, Jesus nimmt drei Apostel mit, den Jakobus, den Johannes, seinen Bruder, und den Petrus. Es sind dieselben, die auch Zeuge seiner Verklärung sind und auch später Zeuge seines großen Todesleidens am Ölberg sein werden. Das Vierte, das Wort vom Schlaf darf man nicht so verstehen, als sei der Tod nur ein Schein gewesen. Schlafen bedeutet in der Sprache der Bibel, dass die Toten darauf warten, aufgeweckt, erweckt zu werden. Dafür einige Belege aus der Schrift. 1. Thessalonicher Brief. Paulus, wir wollen euch nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die in Gemeinschaft mit Jesus Entschlafenen mit ihm führen. Im Buche Daniel 12,2, viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu Schmach und Schande. Beim Propheten Isaiah 57,2, er geht ein zum Frieden. Auf seinem Lager ruht jeder aus, der in Geradheit gewandelt. Die Toten liegen also, so wie Schlafende, in Gottes Frieden und warten darauf, dass die Stimme ruft. Und Jesus sagt bei Johannes 5,28, denn es kommt die Stunde, da alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme, nämlich die Stimme des Vaters, hören werden. Und herauskommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens und die das Böse getan haben zur Auferstehung zum Gericht. Die Frage, die wir uns vielleicht stellen könnten bei den Totenerweckungen, wird in der Bibel gar nicht gestellt, nämlich die Frage, darf man die Schlafenden, die Toten, ihrem seligen Geschick entreißen, um sie wieder hineinzuholen in diese unvollendete Erde? Die Berührung eines Toten war nach dem Gesetz Numeri ein Tatbestand, der kultisch unrein machte. Es heißt dort, wer einen menschlichen Leichnam berührt, soll 7 Tage unrein sein. Jesus setzt sich über diese Bestimmung hinweg. Die Frage nach dem, was damals geschah, allgemein ist heute schwer zu beantworten und nicht allgemein gültig zu beantworten. Wir müssen auch bei dieser Totenerweckung 2 Deutungen ausschließen, die nicht richtig sein können. Die erste: Man sagt, Jesus war Gottes Sohn. Also war ihm nichts unmöglich und die Wunder sind Beweise dafür, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wer so argumentiert, meine Zuhörer, der vergisst ja vollends, dass auch die größten Jesuswunder, nämlich die Totenerweckungen, von anderen berichtet wurden, von Elias und Eliseus. Wir hörten eben die eine Totenerweckung durch Elias, aber auch, wie wir früher sahen, von den hellenistischen Wanderpredigern. Also weisen die Wunder Jesu nicht mehr, als dass er einer der Propheten ist. Sie stellen ihn, so mussten damals sowohl die Juden als auch die Griechen annehmen, in die Reihe, freilich, der größten Propheten. Jesu Wunder stammen auch nicht aus der selbstverständlichen Machtvollkommenheit des Sohnes Gottes. Jesus sagt nämlich selbst genau das Gegenteil. Bei Markus 1,44, Jesus sagt zu dem geheilten Aussätzigen, hüte dich, jemandem etwas davon zu sagen, sondern geh, zeige dich den Priestern und bringe für die Reinigung das Opfer dar. Oder bei Markus 2,9, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, geh auf, nimm deine Bahre und geh. Oder bei Markus 6,5 ein sehr bezeichnendes Wort, er konnte, Jesus, dort in Nazareth, nicht eine Machttat wirken, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie und er wunderte sich über ihren Unglauben. Auf der Hochzeit zu Kana, Johannes 2,4, Jesus sagt zu Maria, was willst du von mir, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Oder bei Johannes 5,19, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was jener tut, das tut der Sohn in gleicher Weise. In all diesen Aussagen, meine Zuhörer, zeigt sich, besser, verhüllt sich das Messias-Geheimnis Jesu. Bei jeder Wundererzählung kommt es darauf an, nicht die Größe des Wunders, sondern die Art des Wunders zu verstehen. Was ist eigentlich, so ist zu fragen, das Messianische oder besser, was ist das Jesusartige an dem Wunder? Die zweite Deutung, die wir ablehnen müssen, stammt aus der naturwissenschaftlichen Denkweise. Sie sieht in den Wundern eine Durchbrechung der Naturgesetze und ist infolgedessen gegen alle Wundererzählungen skeptisch. Nun liegt aber unser heutiger Begriff der Naturgesetzlichkeit den Wundererzählungen des Alten und Neuen Testamentes vollkommen fern. Die einzig mögliche Deutung der Wunder und auch der Totenerweckungen unter ihnen ist diese. Jesus will zeigen, Gott ist stärker als seine Gegner, stärker als Krankheit, stärker als Tod, stärker als Not und stärker als die dämonischen Mächte. Und der Sinn ist dieser, Jesus ist der Bringer der künftigen Herrschaft Gottes, der Überwinder des Todes. Herrschaft Gottes aber bedeutet Verwandlung und Erneuerung der ganzen Welt, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und Jesus selber sagt es bei Matthäus 11,5, als Johannes ihn fragen lässt, ob er der Kommende sei. Ich wiederhole diese Stelle immer wieder, weil sie in anderem Lichte gehört und gesehen werden muss. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Und selig, wer an mir nicht Anstoß nimmt. Das ist die Antwort Jesu auf die Frage des Täufers aus dem Gefängnis heraus, bist du der Kommende? Johannes will eindeutig auch die messianische Aussage von dem, den er verkündet hat, und er bekommt sie so, wie er sie vielleicht teilweise auch schon könnte geahnt haben, wenn er auch noch in den alten Vorstellungen befangen ist. Alles, was Jesus sagt und tut, ist schon auf seine Auferstehung hin oder heute gesehen von seiner Auferstehung her gesagt und getan. Seine Vollmacht ist die Vollmacht des Menschensohnes, der als Weltenrichter kommt und die Toten auferweckt. Es genügt nicht, meine Zuhörer, die geschichtliche Tatsache einer Totenerweckung zu erkennen. Der eigentliche Sinn der Totenerweckung ist in der Zusage Jesu zu erblicken, dass nach Gottes Ratschluss nicht der Tod, sondern das Leben das Letzte ist. Und der Tod ist nur Durchgangsphase zum ewigen Leben. Zur Erkenntnis der Gottheit und der Messianität Jesu als des von Gott verheißenen kommenden Erlösers und Heiland der Welt, des kommenden Weltenrichters, stößt derjenige nicht durch, der die Wunder sieht und aus dem Staunen nicht herauskommt. Wer nur registriert, wer nur bestaunt den Wundermann Jesu und seine rätselhaften Fähigkeiten, der ist nicht durchgestoßen zu dem, was Jesus aussagen will mit seinen Machttaten und Zeichen. Die Wunder können allzu leicht Wundersucht hervorrufen und damit blind machen für das eigentliche Geheimnis Jesu. Der Gegensatz zwischen Glaube und Unglaube ist auch in unserer Erzählung in der zweiten Hälfte zu finden. Die Menge lärmt und spottet und zweifelt. Und als sie die Machttat der Totenerweckung sieht, da ist bei ihr nur ein glaubensloses Staunen da und sie stoßen nicht durch zu dem Geheimnis der Person Jesu. Die eigentliche Aussage unserer heutigen beiden ineinander verflochtenen Erzählungen ist diese, die ich schon am Anfang andeutete. Sie ist in den Worten Jesu enthalten zu der Frau, Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus kommt dem angegriffenen und angefochtenen Glauben des Synagogenvorstehers und dem magischen, fetischistischen Glauben der Frau entgegen und kommt ihm zu Hilfe. Und die Aufforderung Jesu geht letztlich dahin, meine Zuhörer, und das für uns ist das die entscheidende Aussage, dass der Mensch sich selbst aufgibt und sich ganz und ungeteilt Gott und seiner Huld anheimgibt. Wer bei Christus ist, hat jegliche menschliche Furcht überwunden und hat auch jede Stützung auf die Verlässlichkeit der Welt nicht mehr nötig. Dazu, meine Zuhörer, gehört allerdings ein immer wieder neues Einüben auf den Glauben hin, gerade dann, wenn wir manchmal auch angefochten sind und zweifeln. Und dann sollte auch uns der Gedanke kommen, in Erinnerung an diese Frau, und wie manchmal ist unser Glaube auch noch von solchen magischen Vorstellungen belastet. Und wie bei dem Glauben des Synagogenvorstehers, der schließlich auch nicht in jenem vollen Wissen um den, der da vor ihm stand, zu Jesus kam. Trösten wir uns an ihnen, sie mussten lernen und sie haben wohl gelernt, dass auch wir immer wieder hinzulernen wollen, dass wir aber auch in unserem christlichen Leben die Tugend des Glaubens als die Ausschlaggebende betrachten. In diesem Glauben werden uns die Sünden vergeben, in diesem Glauben dürfen wir zugehen auf den wiederkommenden Christus, in diesem Glauben sollten wir schließlich auch alles das, was uns von der unfertigen und unheiligen Welt her belastet, überwinden. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.